Ja, Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir auf dein Wort schauen dürfen, dass du uns dein Wort offenbaren wirst. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen offen machen willst. Amen. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich einen kurzen Bibelgrundkurs vorausschicken, eine Minute lang, damit wir verstehen, um was es nachher geht. Die Bibel ist die von Gott eingegebene Offenbarung. Die Offenbarung des Heils. Im Alten Testament ist die Zusammenfassung der Vorbereitung des Heils geschildert. Und Jesus sagt in Lukas 24, die Verse 44 bis 46, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen geschrieben steht. Wenn Jesus da sagt, was bei Mose, bei den Psalmen und den Propheten geschrieben steht, meint er das ganze Alte Testament. Und da spricht er, dass alles über ihn berichtet wird. Frank hat ja gerade im Psalm 22 gelesen, das ist ein ganz bedeutender Psalm, auch in Jesaja 53, wenn ich nochmal zwei Beispiele nennen, die auch heute dem Tag passen. Da wird die Kreuzigung Jesu exakt beschrieben, in Jesaja schon vor circa 700 Jahren davor. Und das ist alles im Alten Testament als Heil vorausgesagt. Und wir werden heute in der Predigt sehen, dass im Laufe der letzten 18 Stunden vor der Kreuzigung viele dieser Voraussagen eingetroffen sind. Also ich weiß mal auf die so circa 20 Verheißungen, die exakt in den letzten 18 Stunden eingetroffen sind. Wir werden heute ein paar betrachten, aber nicht alle 20. Wird zu lang, ich habe nämlich nur 25 Minuten Zeit. Im Neuen Testament, da geht es um das Leben, das Wirken, das Sterben, die Auferstehung des Retters, nämlich des Heils. Und die Tatsache des Heils ist die Rettung, die Erlösung durch Jesus Christus. Das wird im Neuen Testament berichtet. In den Evangelien wird berichtet, wie Jesus das angekündigte Heil vollbringt. Und in der Apostelgeschichte, da geht es darum, dass Christen berichten und bezeugen die Tatsache des Heils. Und in Lehrbriefen erklären das Wesen und die Auswirkung des Heils. Und in der Offenbarung, Johannes schaut die Vollendung des ewigen Heils. Und wenn wir das begriffen haben, das ist zusammengefasst die Bibel, Gottes Offenbarung des Heils, die zukünftige im Alten Testament, die Vollendung im Neuen Testament und das ewige Heil in der Offenbarung. Das möchte ich mal vorausschicken, weil wir dann manche Dinge in der Predigt vielleicht besser verstehen. Wir werden heute ein paar Bibeltexte betrachten. Das kannst du wieder ausblenden. Wir fangen mal an mit Adam. Adam war der erste Mensch und durch Adam kam Sünde in diese Welt. Wir lesen in Römer 5, Vers 12, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in diese Welt, Adam. Folge davon war Tod und Tod ergriff alle, weil alle gesündigt haben. In Vers 18, Römer 5 lesen wir, ja, die Sünde Abrahams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, machte alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Also das sind zwei Menschen, da ist Adam, der die Sünde und die Trennung von Gott bringt, und da ist Jesus, der den Weg zu Gott wieder frei macht. Denn Schuld trennt uns immer von Gott. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Schuld trennt uns immer von Gott. In Jesaja 59 lesen wir, da haben wir schon wieder den Bezug zum Alten Testament. Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu fern, um zu helfen, und sein Ohr ist nicht schwerhörig, dass er nicht hörte, sondern eure Verschuldungen haben euch von eurem Gott getrennt und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verdeckt, dass er nicht hört. Also schon Jesaja hat angekündigt, eure Schuld trennt euch von Gott. Wir kennen alle den Vers in Römer 3, Vers 23. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle sind wir getrennt von Gott. Das ist unser Problem. Seit Adam. Und jetzt ist da ein Jesus. Vers 25 Römer 3 lesen wir, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das müssen wir glauben. Jetzt sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, dass diese Botschaft für die, die nicht glauben, eine Torheit ist. Aber für die, die glauben, ist es die Wahrheit. Und diese Wahrheit bringt Rettung. Wir gehen zurück ins Alte Testament. Hinweis auf Christus. Alles, was im Alten Testament steht, weist in irgendeiner Form auf Christus hin. Wir haben im 3. Mose, Kapitel 16, da geht es um den großen Versöhnungstag. Israel feiert den großen Versöhnungstag einmal im Jahr. Die Priester sind jeden Tag im Tempel, es wird jeden Tag Opfer gebracht. Wenn Leute kommen, die Priester treten für sie ein mit Opfern. Und einmal im Jahr gibt es den großen Versöhnungstag. Da wird der Hohepriester gefordert. Und das ist derjenige, der ins Allerheiligste darf. Und der Hohepriester, der hat eine Aufgabe, der muss für das ganze Volk eintreten. Und es passiert auch nur einmal im Jahr, aber jedes Jahr wieder. Und im 3. Mose, Kapitel 16, lesen wir sehr genau. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, ich will euch mit Bibeltexten da totschlagen heute Morgen. Aber da lesen wir sehr genau, was da alles der Hohepriester zu tun hat. Der hat als erstes sich selbst zu reinigen und für seine Familie und sich Buße zu tun und sich zu reinigen. Da gibt es verschiedene Vorschriften, was er da alles tun muss. Dann, und das ist jetzt sehr wichtig, soll er von den Israeliten zwei Ziegenböcke fordern. Einen als Sündopfer und einen als Brandopfer. Das wird noch sehr wichtig. Also zwei Ziegenböcke, einer als Brandopfer, der wird geopfert, und einer als Sündopfer, mit dem passiert nachher ganz was anderes. Und die beiden Ziegenböcke sollen ja am Eingang des Zeltes vor dem Allerheiligsten sollen die aufgestellt werden. Um zu entscheiden, welches Tier dem Herrn geopfert wird und welches als Sündenbock dient, soll Aaron über beide Ziegenböcke, also Aaron war der Hohepriester damals, das Los werfen. Der Bock, den das Los zum Sündenbock bestimmt hat, daher kommt auch das Wort Sündenbock, kennen wir heute, der ist der Sündenbock, das kommt aus 3. Mose 16, Vers 10. Denn der Bock, auf den das Los zum Sündenbock bestimmt ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für das Volk wieder Gutmachung zu schaffen und dann in die Wüste gejagt zu werden. Dann gibt es wieder sehr viele Vorschriften, was der alles so zu tun hat in dem Allerheiligsten, wie er den Opferaltar vorbereitet, wie er die Reinigungszeremonien alles vollbringt. Das müssen wir jetzt nicht alles lesen. Aber Vers 19 ist dann ganz wichtig. Danach, wenn er all diese Reinigungszeremonien vollbracht hat, danach soll er mit seinem Finger 7-mal etwas von dem Blut an den Altar sprengen. Auf diese Weise soll er ihn von der Verunreinigung durch die Israeliten reinigen und ihn heiligen. Wenn Aaron so das Allerheiligste, das Zelt Gottes und den Altar gereinigt hat, soll er den lebenden Ziegenbock holen. Vers 21, er soll ihm beide Hände auf den Kopf legen und alle Verfehlungen und alle Schuld der Israeliten über ihn bekennen. Auf diese Weise soll er dem Ziegenbock die Sünden des ganzen Volkes Israel auferlegen. Dann soll er den Sündenbock von einem der für diese Aufgabe bestimmten Männer stellen und ihn in die Wüste bringen lassen. Also, da wird die ganze Last, die ganze Schuld des Volkes Israel auf diesen Sündenbock gelegt. Und dieser Sündenbock wird dann in die Wüste getrieben, damit die Sünde weg ist. nur ein Problem. Das muss jedes Jahr wiederholt werden. Jetzt ist die Frage, was hat der große Versöhnungstag, also ein Hinweis auf das, was im Neuen Testament mit Jesus passiert, was hat der große Versöhnungstag mit der Kreuzigung Jesu zu tun? Das können wir erkennen, wenn wir die letzten Stunden Jesu vor seiner Kreuzigung näher betrachten. Der Hohepriester musste 7-mal das Blut des Sündopfers auf den Altar springen. Und jetzt ist ganz interessant, und das ist mit Sicherheit kein Zufall, Jesus musste vor seiner Kreuzigung 7-mal sein Blut vergießen. Ich gehe da gleich noch näher drauf ein. Diese Handlungen des Hohen Priesters waren eine Widerspiegelung dessen, was Jesus als der Hohe Priester des Neuen Bundes für uns tun würde. Der einzige Unterschied, Jesus war nicht nur der Hohe Priester, sondern er selbst war das Lamm Gottes, das Opferlamm, das die Sünden der Welt trägt. Können wir nachlesen im Hebräerbrief, da wird sehr eindrücklich beschrieben, da steht zum Beispiel im Vers 4, denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünde fortnehmen, sondern nur bedecken. Und Jesus selbst sagt, es wird hier zitiert im Vers 8, Christus sagte, du wolltest keine Opfer und keine Gaben und keine Brandopfer und keine anderen Sündopfer, noch hattest du Freude daran, obwohl sie nach dem Gesetz gefordert waren. Also Jesus sagt, Gott will eigentlich nicht dieses dauerhafte Opfer. Und dann ist interessant, was Jesus dem hinzufügt. Und er fügte hinzu, sieh hier, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er hebt den neuen Bund auf, den ersten Bund auf und setzt den zweiten Bund ein. Vers 10, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt sind. Im Alten Testament war es so, dass die Priester wirklich Tag für Tag vor dem Altar standen und Opfer brachten, die niemals Sünden wegnehmen konnten, sondern nur bedecken, nämlich bedecken mit dem Blut. Und der hohe Priester, der uns hier im Hebräerbrief beschrieben wird, dagegen brachte sich selbst Gott als Sündopfer dar, das für alle Zeiten wirksam war und ist. Denn es steht danach, denn danach setzt er sich an die Seite Gottes auf seinen Ehrenplatz. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Und jetzt schauen wir uns mal die Folie 1 an. Die 7 Wunder des Kreuzes oder die 7-mal Blut, die Jesus vergossen hat. Das erste Blutvergießen geschieht im Garten Gethsemane und er geriet in Todesangst und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen und fiel zur Erde, lesen wir da. Das erste Wunder ist das Wunder der Vergebung all meiner Sünden, all unserer Sünden. Dann haben wir das zweite Blutvergießen, Jesus wurde im Haus des Hohen Priesters misshandelt, dann schlugen sie ihn mit Fäusten, einige schlugen ihm ins Gesicht. Das ist das Wunder der Erlösung von jeder Anklage und jeder Schuld. Das dritte Blutvergießen, Jesus wurde während des Verhörs misshandelt. Da lesen wir, ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Das ist das Wunder der Reinigung meines Gewissens. Das vierte Blutvergießen, Jesus wurde von den Soldaten des Pilatus gegeißelt. Das ist das Wunder der Heilung. Fünfte Blutvergießen, Jesus wurde eine Dornenkrone aufgesetzt. Das ist das Wunder der Befreiung von Fluch. Sechstes Blutvergießen, Jesu Hände und Füße wurden durchbohrt, während man ihn kreuzigte. Das ist das Wunder der Versöhnung mit Gott, dem Vater. Und das letzte Wunder und das letzte Blutvergießen vor der Kreuzigung, vor dem Tod. Ein Soldat stach eine Lanze in seine Seite. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. können leider nicht alle sieben Wunder heute angucken. Wir werden uns heute mal auf das erste Wunder beschränken. Und ich darf euch dann sehr das Buch empfehlen, das Wunder des Kreuzes, das wir letzten Sonntag schon vorgestellt haben. Es ist leider die letzten 5 Tage nicht mehr lieferbar gewesen. Ihr könnt das aber gerne nach dem Gottesdienst bei meiner Frau draußen bestellen. Da könnt ihr gerne nachlesen, was die anderen 6 Wunder sind. Wir beschränken uns heute mal auf das erste Wunder des Kreuzes, das Blutvergießen Jesu im Garten Gethsemane. Wenn du gerade mal das Video einspielen kannst. Satan kennt die Bibel, hat hier den Psalm 22 auch zitiert. In Psalm 22 ist sehr eindringlich geschildert, was medizinisch passiert, wenn man gekreuzigt wird. Haben wir ja gerade eben gehört. Aber darum geht es heute nicht. Kannst du mal die Folie 7 bitte einblenden? Ich hatte ja gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Wunder im Garten Gethsemane, mit dem ersten Blutvergießen im Garten Gethsemane. Und da heißt es in Lukas 22, Vers 39 folgende: Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Todesangst war, betete er noch heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Obwohl Jesus wusste, welche höllischen körperlichen Qualen auf ihn zukamen, war es nicht der Grund für seine Todesangst. Er bittet den Vater nicht, ihn vom Kreuzestod zu bewahren, sondern er bittet ihm, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, sagt er. Er sagt nicht, nimm das Kreuz von mir. Von welchem Kelch spricht Jesus hier eigentlich? Was ist das denn für ein Kelch, der ihm Todesangst bereitet und Blutstropfen schwitzen lässt? Was ist das für ein Kelch? Die Antwort finden wir bei dem Propheten Jeremia, also auch wieder Altes Testament. Jeremia spricht vom Kelch des Zornes Gottes, einem Kelch, der wegen der Sünden der Völker bis zum Rand gefüllt ist mit Gottes Zorn. Die Völker müssen diesen Kelch gefüllt mit ihren eigenen Sünden selbst austrinken. Die Folge, sie werden verlassen, gehasst und verflucht sein. Dieser Kelch, gedacht für die Völker selbst, wurde nun Jesus vorgesetzt. Der Kelch, den Jesus trinken musste, ist gefüllt mit unseren Sünden, mit den Sünden der ganzen Menschheit. Und dafür trägt jeder Einzelne von uns mit die Verantwortung. Interessant ist, als Jesus mit den Pharisäern in Matthäus 23, können wir es nachlesen, da sagte: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr euch eure Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Der Lebenskelch der Pharisäer sah von außen sehr gepflegt aus. Aber von innen war er voller Gift und voller Schuld. Auch wir würden unseren eigenen Lebenskelch, der bis zum Rand gefüllt ist mit unserer eigenen Schuld, mit unseren eigenen Sünden, leeren müssen. Als Folge davon würden wir gehasst, verflucht und verlassen und am Ende stünde der Tod und die Trennung von Gott. Jesus weiß, dass er vor allem für die ihm bevorstehenden 18 Stunden in diese Welt gekommen war. Der Mann ohne Sünde, dessen Lebenskelch nur gefüllt war mit Liebe, Friede, Treue, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Freude, Selbstbeherrschung. Sein Kelch wurde nun gefüllt mit Ehebruch, Unzucht, Schmutz, Zügellosigkeit, Götzendienst, Spiritismus, Hass, Streit, Neid, Zorn, Rivalität, Uneinigkeit, Eifersucht, Trunksucht, Maßlosigkeit und allem, was unsere sündige Natur sonst noch hervorbringt. Jetzt und in aller Ewigkeit. In Gethsemane wird auch die Ölpresse genannt, wurden alle unsere Sünden und jede Form von Perversion dieser Welt in einem Kelch zusammengepresst. Die Sünden des Massenvernichters Hitler genauso wie alle Grausamkeit, alle Hass, alle Unversöhnlichkeit, Mord etc. wurden in diesem Kelch zusammengepresst. Jede Sünde dieser Welt, von Adam bis zum Letztgeborenen, wurde in diesem Kelch, den Jesus trinken musste, zusammengepresst. Das bereitet Jesus Todesangst. Der Mann ohne Sünde, der so sauber und rein war, dass es alle unsere Vorstellungskraft übertrifft, wurde in Teilen seiner göttlichen Natur mit jeder von Menschen jemals begangenen Sünde konfrontiert. Konfrontiert wurde er auch mit der Sünde jedes Menschen, der noch geboren wird. Die Sündenlast der ganzen Welt drückte so schwer auf ihm, dass er den Eindruck hatte, seine Seele würde zusammenbrechen. Haben wir im Video auch eben gehört. Die Bibel sagt, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir Gerechtigkeit vor Gott erlangen. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Schuld, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Was erlebt Jesus in Gethsemane? Er erlebt das Gleiche wie der Sündenbock beim großen Versöhnungstag. Jesus machte sich aus freiem Willen eins mit unseren Sünden. Das geschah ähnlich, als der Hohepriester seine Hände auf den Bock legte und alle Schuld des Volkes auf diesen Sündenbock legte. Und so wird jetzt die ganze Schuld der Welt auf Jesus, das fleckenlose und untadelige Lamm Gottes, gelegt, das die Sünden der ganzen Welt wegnehmen wird. Damit geht die vor ca. 700 Jahren ausgesprochene Prophetie Jesajas in Erfüllung. Da heißt es im Jesaja 53, Vers 6, Gott legte die Schuld und Sünde von uns allen auf ihn. In dem Augenblick, als Jesus Gott am dringendsten braucht, ist eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihm und seinem Vater. Sünde bringt Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und deshalb musste auch Jesus hier getrennt sein von Gott. Für Jesus kann es hier keine Ausnahmen geben. Gott kann ihm nicht länger helfen und ihn nicht ermutigen. Das ist es, was Jesus die ganze Zeit quält. Konfrontiert mit der Sünde der Welt und aus diesem Grund vom Vater getrennt. Hebräer 5, 7 lesen wir. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Komisch. Jesus hat doch gebetet, der Kelch soll an ihm vorübergehen. Da ist doch das Gebet nicht erhört worden. Wir beten oft Dinge und denken, Gott müsste sie in irgendeiner Weise erhören, und er hört sie so, wie wir uns das wünschen, leider nicht. Aber das Gebet von Jesus wurde erhört, denn Gott beantwortet es wie folgt. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Als Jesus gebetet hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, konnte Gott diesen Kelch nicht an ihm vorübergehen lassen, weil dann hätte Gottes Plan nicht mehr funktioniert. Gottes Plan war, dass er seinen Sohn opfert für unsere Schuld. Und deshalb konnte Gott dieses Gebet in dieser Form nicht erhören. Aber er hat es insofern erhört, dass er ihm einen Engel schickte, der ihn stärkte. Gott hört unser Gebet, aber er kann nicht immer so handeln, wie wir es gerne hätten oder gerne erwarten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gott handelt nach seinem Willen. Deshalb sagt Jesus, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und ich glaube, wir sollten in unserem Gebetsleben dahin kommen, dass wir, wenn wir beten, sagen, das würde ich gern haben, oder das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber dein Wille geschehe. Denn Gott will mit uns auch seinen Plan erreichen und da kann er uns nicht alle unsere Gebete so erfüllen, wie wir uns die wünschen. Jesus Christus, der ohne Sünde war, durchlitt Stunde für Stunde vor und während seiner Kreuzigung alle Arten der Sünde und jede Form von Krankheit, die es je in der Menschheit gegeben hat oder geben wird. Er tat es, um eben diese immer wieder fallende Menschheit zu erlösen und sie mit Gott zu versöhnen. Sein Opfertod hat uns eine komplette Befreiung von Sünde, Schuld, Fluch und Krankheit beschert und den Tod endgültig besiegt. Immer wenn jemand zum Kreuz geht, passiert ein Wunder, das kein Arzt, kein Psychologe, kein Psychiater ausrichten kann. Selbst Seelsorge kann dieses Wunder nicht vollbringen. Es ist das Wunder, das nur geschehen kann, wenn du zu ihm gehst und mit deinem Mund bekennst, Vater, ich habe gesündigt, ich brauche das Wunder deines Kreuzes. Sobald wir unsere Sünden bekennen, wird durch das Blut Christi diese Schuld weggenommen und wir werden gereinigt und der Tod und Satan hat keine Macht mehr in uns. Das Wunder des Kreuzes ist das Wunder der Liebe Gottes für dich und für mich. Der Kelch des Zorns Gottes wurde für uns zum Kelch der Erlösung. Darum geht es. Darum gab Jesus dem Osterfest kurz vor seinem Kampf in Gethsemane eine neue Bedeutung. Was war da? Da war das Passamahl und das Abendmahl. Da sagt er, trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus lädt uns ein, seinen Becher der Erlösung zur Vergebung der Sünden zu trinken. Das ist das Wunder des Kreuzes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Dies ist der Kern, das Herz des Evangeliums. Erleben wir diese Wunder, diese sieben Wunder des Kreuzes, damit wir Vergebung, Erlösung, Reinigung, Heiligung, Befreiung und Versöhnung empfangen und damit ein neues Leben, ein ewiges Leben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen eigenen Sohn geschickt hast. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du den Weg bis zum Ende gegangen bist, damit wir Rettung finden können. Danke dafür.